Hallihallo. Heute wird es bei Abgenördet groß, sehr groß und haarig. Unser heutiger Gast kennt sich mit Monstern aus wie kaum ein zweiter. Bei unserer Godzilla-Folge hat er schon bewiesen, dass er ein wandelndes Monsterlexikon ist. Und heute widmen wir uns dem wahrscheinlich berühmtesten Filmmonster überhaupt, King Kong. Tobi, schön, dass du wieder dabei bist.
Schön, wieder dabei zu sein, Torben. Ich muss aber leider sagen, so groß bin ich nicht, aber ein bisschen haarig bin ich schon. Ich hoffe, dass ich deinen Ansprüchen genügen kann.
Ganz bestimmt. Ich finde das auch gut, dass du das erklärst, weil man hört uns ja nur und sieht uns nicht. Und das ist immer ganz wichtig, dass man genau sagt, wen man da einfach so vor sich hat. Wie schaffe ich jetzt den Übergang? Wenn man über King Kong spricht, wo fängt man da eigentlich an?
Also man fängt entweder 1933 an oder man fängt weiter davor an, nämlich im 19. Jahrhundert. Dort gab es die ersten Expeditionen nach Kongo, wo die Leute dort auf Gorillas trafen, also die ersten Kolonisatorinnen, also natürlich nicht die ersten Kongolesen, und dann absolut fasziniert waren von diesen Tieren, die halt etwas zwischen Mensch und Tier waren. Und dann gab es dieses Buch Gorilla Country, von dem ich leider jetzt nicht genau den Autor weiß, aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig, dem er halt irgendwie seine Expeditionen beschreibt und halt auch den Irrglauben verbreitet, dass Gorillas Frauen entführen und sich an ihnen Verlust tätigen. Mhm. So. Und dann ging die Gorilla Craze in den Pulp und anderen weitigen Geschichten total durch die Decke. So, und auch im Film. Wir müssen viel über Kolonialismus reden, wenn wir über King Kong reden. Auch über Rassismus. So, das ist etwas, was der ganzen Franchise anhaftet. So, und gleichzeitig irgendwie auch interessant ist, wie teilweise versucht wird, mit umzugehen, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt, wie die Franchise da auch manchmal dran scheitert und so. Genau, aber es gab diverse Bücher und dann auch schon Filme über Gorillas, in denen es halt darum ging, dass sie halt Frauen entführen und dann teilweise auch Kinder mit Frauen haben und so und ja.
Oh, okay.
So, das ist natürlich ein Element, das in der Franchise leider da ist.
Aber und von Anfang an bereits.
Ja, also. Genau. Für die, die den Film von 1933 oder 1976 oder 2005 nicht gesehen haben, kann ich ja vielleicht ein kurzes Recap der King Kong, des King Kongs Films geben.
Sehr gerne.
Also, der Film von 1933, der halt, wenn er nicht remaked wird, trotzdem in den anderen Filmen und Medien der Franchise trotzdem immer referenziert wird. Ein Regisseur hat eine Karte bekommen von Skull Island. Dort soll ein Gott leben. Irgendwie halb Mensch, halb Tier. Kong, das achte Wunder der Welt. Es ist 1933, irgendwie er trifft eine glücklose Schauspielerin, die halt mit auf die Expedition geht. In unserem Ensemble sind er wichtig, sie. Dann gibt es noch unseren Helden, Jack Driscoll normalerweise, der halt der Abenteurer ist, der die Frau aus den Klauen von Kong rettet. Manchmal auch gegen ihren Willen. Genau, und sie kommen auf der Insel an und treffen auf die Eingeborenen, die je nach Inkarnation mal mehr, mal weniger rassistisch dargestellt werden. Das ist, muss man leider auch sagen, wenn man sich mit dieser Franchise beschäftigt. Diese Eingeborenen sehen Anne, die Schauspielerin, und sind fasziniert von ihr und beschließen sie halt, ihrem Gott Kong zu opfern. Und wie der deutsche Titel des Films natürlich sagt, der ist King Kong und die weiße Frau. So, sie wird geopfert, weil sie weiß ist. Das ist ein bisschen problematisch, um es mal irgendwie mit modernen Sprech zu sagen. Sie wird immer entführt.
Ja, sie wird entführt durch die
Eingeborenen, genau. Und dann rufen sie Kong und er bricht durch die Bäume hervor und entführt sie. Und damals, als ich den Originalfilm als Kind geguckt habe, das war eine der prägendsten Filme meiner Kindheit, würde ich schon sagen. Also ich habe echt geweint, weil das so gruselig war. Die Special Effects sind natürlich gealtert, aber es ist schon eine sehr beeindruckende Szene. Kong entführt Anne und die Schönheit, könnte man sagen, und die Filmcrew will hinterher. Aber Skull Island ist eine sogenannte verlorene Welt, in der es nicht nur riesige Gorillas gibt, sondern auch andere Dinosaurier, die sich, weil es 1933 sind, irgendwie nicht unbedingt so verhalten wie ein, wie man das heute macht. Es gibt einen Brachiosaurus, der Leute frisst. Und die Filmcrew wird nach und nach dezimiert. Kong beschützt aber Anne vor einem Allosaurus in dem Film und auf diversen anderen Dinosauriern und Monstern. Nach einer gewissen Zeit wird Anne dann doch gerettet von Jack Driscoll, dem Abenteurer. Und Kong verfolgt die beiden aber und wird dann aber meistens durch Gas betäubt und wird dann zurückgebracht in die Zivilisation.
Das ist die Grundstory der meisten.
Es geht ja noch weiter. Das waren die ersten zwei Akte.
Ja, okay.
So irgendwie, also erster Akt irgendwie, wir kommen zur Insel. Zweiter Akt, wir sind auf der Insel und Leute werden gefressen. Dritter Akt, Kong kommt zurück in die Zivilisation. Genau, er wird irgendwie vorgeführt. Also natürlich, irgendwie geht diese Vorführung schief. Kong.
Ach so, als er wird dann genau. Feilgeboten in am Broadway tatsächlich.
Ja, genau, ich genau, gelesen. Genau.
Er wird den Film nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen, gestehen.
Und das eine ist, Schande
ich ist weiß, das. Ich weiß, das hätte ich eigentlich tun müssen in Vorbereitung. Das habe ich jetzt wieder gemerkt. am Broadway wird er tatsächlich gezeigt, ist eine große Attraktion und da wird er dann als achtes Weltwunder bezeichnet.
Ja, Kong, das achte Wunder der Welt.
Schön.
Er reißt sich natürlich los, macht ordentlich New York kaputt, diverse Menschen sterben, er entführt nochmal Anne, er klettert auf das höchste Gebäude der Stadt.
Dem Trump Tower. Nein, das Empire State Building.
Genau, im 76er Film muss es dann das World Trade Center sein. Dort klettert er hoch, merkt aber, dass Anne sich gar nicht für ihn interessiert. Er wird von Flugzeugen abgeschossen, stürzt in die Tiefe, ist tot. Und Kyle Denham, der Regisseur, sagt, es war nicht die Flugzeuge, es war die Schönheit, die Bestie getötet hatte. Wie ein altes arabisches Sprichwort, das sie für diesen Film erfunden haben.
Wie sagt ein altes arabisches Sprichwort? It was beauty killed the beast. Super spannend, wenn du es nicht schon gesagt hättest, 1933, dann klingt das nach einem sehr modernen Plot. Also man merkt es ein bisschen am Rassismus, dass es nicht ultramodern ist. Aber
und der Sexismus, also, ja, also irgendwie N macht im Originalfilm auch nicht viel mehr als zu schreien. Ja, dann könntest du jetzt zum Beispiel den Schrei von Anne reinmachen. So.
Ja, den werde ich hier an der Stelle rein.
Ja, genau.
Und dann sag ich, den kannst du echt gut nachmachen, Tobi.
Je nachdem, in welcher Ära der Film oder die Filme, die sich auf ihn beziehen, sind, gibt es dann immer unterschiedliche Gründe, warum sie zur Insel fahren, warum, was machen die Leute, die das organisiert haben, wie sympathisch sind die Leute, wie sympathisch ist Kong, wie tierisch oder wie monströs ist Kong. Genau. Wie rassistisch werden die Eingeborenen dargestellt? Ganz spannend ist, dass der 1930er Film tatsächlich an einigen Stellen progressiver in der Darstellung der Eingeborenen ist als einige der späteren Filme. Zum Beispiel in den 2005er Peter Jackson-Film sind die eher dargestellt wie Horrormonster, während in den 1930er Film es dann schon so Szenen gibt, also gerade wo Kong dann Anne verfolgt und er läuft halt durch das Eingeborenen-Dorf und macht dort alles kaputt. Gibt so eine Szene, wo so ein Baby der Eingeborenen da steht und es ist schon irgendwie Gefahr, es wird zermatscht. Und der Film ist ganz klar irgendwie, nein, das wäre schlimm, wenn das Kind zermatscht werden würde. So, es wird gerettet. So.
Okay, aber ansonsten ist vielleicht die Monster-Idee ein ganz guter Kniff, würde ich fast sagen. Weil wenn man sagt, da leben Leute und die sind so primitiv, dass die Menschen opfern, also ungefähr,
ja.
Das an sich ist ja wirklich voll daneben. Und vielleicht war das der Versuch von Peter Jackson. Ach komm, das sind jetzt halt Monster.
Ja, es macht es nicht viel besser.
Okay, ist also nicht so gelungen. Okay,
ja,
verstehe.
Genau. Wir können ja vielleicht erstmal die, die Remakes mal durchgehen. Oder ja,
wir gehen, gehen wir einfach mal durch, genau.
Genau. 1976. Der Grund, warum wir zur Insel fahren, ist nicht mehr, wir wollen einen Abenteuerfilm drehen, sondern dafür gibt es vielleicht Öl. So.
Nein.
Doch. Ach, so. Der Regisseurcharakter ist jetzt auf einmal ein Öl-Tycoon, der halt weiß, dass es gibt da so viel CO2-Ausstöße und deswegen glauben sie ihm, dass da Öl gibt oder so ein Gedöns. Und der Jack Driscoll-Charakter ist jetzt ein Primatologe.
Warum nimmt man den mit zur Ölexpedition?
Der hat sich eingeschmuggelt.
Ah ja, und
genau, das meine ich. Und er glaubt, oh, es könnte ja vielleicht Megafauna sein, die sehr viel ausatmet. Deswegen gibt es da so viel CO2 oder so. Mhm. Genau, wo er ja natürlich auch recht hat. Obwohl es in diesem Film die wenigsten Riesenmonster aller der ganzen King Kong-Franchise gibt. Shame on You-Film aus den 76ern. Die Schauspielerin Anne in diesem Dawn irgendwie ist irgendwie eine Schiffbrüchige, die eigentlich auch...
Ach so, okay, ich wollte auch schon fragen.
Ja, genau. Also, warum sie dorthin wollen, ist komplett anders. Aber sobald sie dort sind, ist es... wie das Gleiche. Mhm. Orn oder Dan wird von den Eingeborenen gekidnappt und Kong als Opfer dargebracht. Kong kommt. Im Originalfilm ist Kong mit Stop-Motion dargestellt. Mhm. Stop-Motion ist, man nimmt eine kleine Figur und bewegt sie ein bisschen, macht dann praktisch ein Foto davon und dann bewegt man sie wieder ein bisschen. Das sieht dann am Ende aus, als würde sich das...
wie ein Daumenkino wird das, werden diese Bilder dann abgespielt und je mehr man macht, desto flüssiger ist natürlich die Bewegung.
Genau. Willis O'Brien, der für die Tricktechnik zuständig war, hat dort echt Großartiges geleistet und dann auch irgendwie Ray Harryhausen inspiriert, also ein weiterer Meister der Stop-Motion, den wir vielleicht auch, wenn wir zu den King Ripoff-Filmen kommen, vielleicht auch irgendwie Mike Di Giojang nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber auf jeden Fall... diesmal ist Kong nicht Stop-Motion animiert, sondern Suit-Motion, was ein fancy Wort dafür ist, dass ein Mensch in einem Anzug rumläuft.
Wollte ich gerade sagen. Also das ist einfach ein Kostüm, kostümierter Mensch.
Genau. Rick Baker, der unter anderem bekannt ist für American Werewolf, hat das Kostüm gemacht, das auch echt gut aussieht. Das muss man auch sagen. Aber was schon spannend ist, die Dynamik zwischen der Schauspielerin und King Kong ist relativ schnell eine andere. Mhm. So, während im Originalfilm sie möglichst weg will von Kong, hat sie dann schon eine gewisse Sympathie ihm gegenüber. Und es gibt diese unglaublich besondere Szene. Ich weiß nicht, wie man es anders ausdrückt. Also Kong und Dawn sind alleine. Sie schwimmt im Wasser. Genau, sie werft irgendwie ins Wasser, aber auf jeden Fall soll es eigentlich ganz schön sein. Und dann bläst Kong seine Backen auf und pustet sie trocken. So, und ja!
Also, ich will gar nicht wissen, wie das gerochen hat.
Also, es ist schade, dass es jetzt ein Podcast ist. Sie schließt die Augen und es sieht irgendwie so aus, als wäre es sinnlich für sie. Mhm. Also, es ist eine sehr... interessante Szene, sagen wir es mal so. Dann geht es aber weiter wie bisher. Dann kommt das andere Gummimonster in diesem Film. Also im ersten Film haben wir einen Stegosaurus, einen Brachiosaurus, einen Allosaurus, einen Plesiosaurus, einen Pteranodon und ich glaube, das war's. Im 76er Film haben wir eine Gummischlange.
Okay, das heißt,
das ist ein Downgrade.
Wir haben Kong und wir haben eine Gummischlange und das ist da diese Flora und Fauna, die da explodiert, die man schon aufgrund der CO2-Werte irgendwie identifizieren kann. Schön.
Kong kämpft irgendwie gegen diese Gummischlange. Unser Jack-Charakter kommt, der Abenteurer, und rettet sie.
Jack rettet Kong und...
Nein, sorry, rettet unsere Schauspielerin. Ach so. Dawn. Kong folgt denen, wird sediert und zurückgebracht in die Zivilisation, New York. Diesmal nicht an den Broadway. Er soll irgendwie als Maskottchen für diese Ölfirma sein.
Kong, die Reise geht nach Amerika und da wirst du ein Star.
Genau, wenig überraschend Er reißt sich los.
Oh.
Macht die Stadt kaputt. Die Szenen, die die Stadt kaputt macht, sind auch ziemlich gut. Also der Film aus 76 ist ein bisschen überlang, nimmt sich viel zu ernst. Das Kong-Kostüm und die Stadtzerstörungsszenen sind schon ziemlich gut.
Mhm.
So. Schnappt sich wieder die Schauspielerin, klettert diesmal nicht aufs Empire State Building, sondern geht aufs World Trade Center.
Mhm.
Und da ist wieder ein interessanter Unterschied. Dann kommen diesmal keine Flugzeuge, sondern Hubschrauber. Und die Schauspielerin, die Schönheit, sagt, nein, du musst mich festhalten, sonst können sie dich erschießen. Sonst werden sie dich erschießen und er lässt sie natürlich, er wird erschossen und fällt nach unten. Und ist tot, glaubt man. Später in King Kong lebt, stellt sich raus, er war doch gar nicht tot.
Ah, okay. Spricht er Englisch? Also hat er da so einen passiven Wortschatz, dass er das versteht, wenn sie sagt?
Das ist eine
halt mich fest, lass mich nicht los.
Nee, ich glaube nicht.
Nee, okay.
Nee.
Okay.
King Kong spricht irgendwie in King Kong versus Godzilla vs. Kong, spricht der die amerikanische Gebärdensprache.
Ah ja, okay. Ach, schön.
So, aber irgendwie in diesem Film tut er das nicht.
Mhm.
Genau.
Ich erinnere mich, den haben wir zusammen geguckt.
Ja.
Ja, genau.
Aber schon, also es ist schon interessant, wie dieser Film dann irgendwie an die politischen und sozialen Gegebenheiten der 70er angepasst
wird. Und auch technischen, ne? Also keine Flugzeuge, sondern jetzt sind da Hubschrauber.
Was mir ein bisschen unangenehm zu sehen ist, also er macht dieser Helikopter kaputt.
Mhm.
Der fällt nicht einfach runter, sondern prallt ins Empire State Building und zerbricht daran. Und als ich diese Szene dann wieder gesehen habe, dachte ich mir so, nee, das würde wahrscheinlich nicht passieren, wenn ein Flugobjekt ins World Trade Center fliegt.
Ich glaube doch, ich glaube Hubschrauber. Wobei, ich weiß es nicht. Liebe VerschwörungstheoretikerInnen, das ist jetzt der Moment. Schickt uns eure Dokumente zur Statik des ehemaligen World Trade Centers. Dann können wir das überprüfen. Das war aber nicht das einzige Remake, oder?
Ja. 2005 kam das
von so einem unbekannten Regisseur.
Ja, Peter Jackson. Mhm. Hat man garantiert noch nie gehört. Der hat nur die Herr der Ringe-Trilogie gemacht. Ganz unbedeutende Filme, hab ich mir sagen lassen.
Braindead.
Ja, Braindead ist interessant, weil der Spinnenaffe kommt aus Skull Island.
Ach, echt?
Genau, es ist tatsächlich ein direkter Bezug zu King Kong.
Habe ich zwischen all dem Blut nicht mitgekriegt. Das ist irgendwie untergegangen. Ja, Peter Jackson, 2005.
Genau, das Empire State Building gibt es ja nicht mehr. So, deswegen gehen wir zurück ins Jahr 1933 und wir machen ein Period Piece. Wir sind in den 1930er Jahren, aber die Charaktere sind zwar wieder die gleichen Archetypen, aber es ist schon spannend, wie sie wieder an die kulturellen Sehgewohnheiten der Zuschauer angepasst werden. Carl Denham, diesmal gespielt von Jack Black.
Mhm.
Die 1976er Version wurde von Kong dann am Ende zertreten.
Mhm.
So, also das war ganz klar, also wenig überraschend, der CEO einer Ölfirma, irgendwie war der wenig sympathischste Inkarnation dieses Charakters, wer hätte sich das denken können?
Hätte ja auch ein Pro-Öl-Industriefilm sein können, wer weiß.
Carl Denham ist wieder ein bisschen sympathischer, trotzdem merkt man schon, dass er seine Fehler hat. Jack Driscoll, der Held, der Abenteurer, und Anne haben tatsächlich keine wirkliche romantische Anziehungskraft.
Mhm.
Also am Ende umarmen die sich mit einer platonischen Umarmung und es ist nicht irgendwie so, okay, der Mann bekommt jetzt das Mädel, weil er es gerettet hat, sondern Und mein interessantesten ist die Beziehung zwischen Kong und Anne, der Schönheit. Also sie verstehen sich tatsächlich. Also sie ist mit die proaktivste Anne der ganzen Franchise, die halt auch, also wenig überraschend, sie gehen zur Insel, sie wird entführt, wer hätte das geglaubt? So, die Eingeborenen sind furchtbar, sie wird aber auch nur Kong geopfert, weil sie laut schreit und auf diesen Schrei brüllt dann Kong zurück.
Mhm.
Das war schon ein bisschen der Versuch von Jackson, irgendwie ein bisschen die rassistischen Untertöne zu reduzieren. trotzdem sind die Eingeborenen in dieser Version weniger menschlich als in allen anderen okay. Darstellungen. Kong hat Anne entführt und also es sieht so aus, als wollte er sie entzwei reißen. Er hört jetzt nicht auf wegen ihres Aussehens, sondern weil sie ihn stoppt. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie ihn stoppt. Ich glaube, sie wirft irgendwas ins Gesicht. Und dann, weil sie eine gescheiterte Vaudeville-Schauspielerin ist, macht sie dann irgendwie so eine Performance, die er ganz witzig findet. Es ist nicht irgendwie so wegen ihrem Aussehen, das, was in den anderen Versionen war, dass er sie verschont, sondern es ist aufgrund ihrer Fähigkeiten, aufgrund ihres Intellekts, dass sie verschont wird.
Also eine sozialdarwinistische Blickweise. Ja, was ist, wenn die nicht so hätte, also wenn sie diesen Intellekt nicht so gehabt hätte?
Dann wäre sie genauso zerrissen worden wie all die anderen. Also man sieht, dass da mehrere Leute zerrissen, andere Opfergaben zerrissen worden sind.
Okay, die liegen dann noch so.
Ja, genau. Und dann entwickelt sich aber wirklich eine Freundschaft, Respekt zwischen den beiden. Und weil man ja natürlich eskalieren muss, werden sie diesmal nicht nur von einem Allosaurus angegriffen, sondern gleich von drei. Die Special Effects sind diesmal, wir sind Mitte der 2000er, es sind natürlich CGI, Kong, gespielt von Andy Serkins, unter anderem bekannt aus irgendwie Gollum aus Herr der Ringe oder irgendwie auch Caesar aus dem Planet der Affen, der neuen Planet der Affen-Trilogie, spielt Kong echt großartig und Kong sieht auch fantastisch aus, ist auch wahrscheinlich der gorillahaftigste aller Kongs. Aber das CGI der anderen Dinosaurier ist teilweise nicht ganz so gut gealtert, aber auch sie wird dann gerettet von Jack. Auch dieser Kong wird betäubt, kommt diesmal wieder an den Broadway. Dort, er kommt auch wieder. Interessant ist, diesmal ist Anne aber, sie kommt zu ihm, sie lässt sich nicht entführen, sie kommt zu ihm und dann in einer der schönsten, schlimmsten Szenen sind sie auf dem Eis. Es ist Winter in New York und sie gleiten über irgendwie so einen gefrorenen See und haben Spaß zusammen.
So ist beim Schlittschuhlaufen?
Ja!
Ist er nicht riesig? Was ist für ein See?
Okay. Ich glaube, keine Ahnung, was ist im Central Park. Das müssen wir jetzt nochmal nachkommen. Aber es ist eine schöne Szene. Und während der 1933er ein prägender Film meiner Kindheit war, war das einer meiner prägendsten Filme meiner Jugend. So. Und damals, als ich im Kino war, wollte ich dann für einen Moment glauben, dass Kong diesmal doch nicht stirbt und sie für immer übers Eis leiten. Ja, falsch gedacht.
So, anyway. Das hast du hier gespoilert. Nein, das ist gar kein Problem. Aber das ist ja bemerkenswert. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit schon gefragt, also ich meine, das ist Peter Jackson und nicht irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich mal einen Film mache, sondern einer der versiertesten Regisseure aller Zeiten. Vielleicht auch der. Hat Peter Jackson es geschafft, dass man immer mal wieder gedacht hat an einigen Stellen, es könnte sein, dass sie hier jetzt von der Originalstory abweichen und jetzt gibt es doch noch ein anderes oder ein schöneres Ende oder so. Also ist das öfter passiert oder war das
es war ein Moment irgendwie, wo man sich als Filmzuschauer dann doch irgendwie so, weil so schön, aber auch so kitschig ist, dass man sich so als Filmzuschauer, man will das einfach kurz glauben. So.
Das heißt, man hat sich am Ende nur gefragt, ich bin gespannt, wo er dieses Mal hochklettert, ungefähr.
Es ist wie das Empire State Building, weil
es 33 spielt, genau.
Genau. Dort wird er auch wieder heruntergeschossen und
von Flugzeugen nehme ich an.
Ja, genau. Von Flugzeugen wieder hinuntergeschossen. Die altes, erfundenes arabisches Sprichwort. Es war nicht Schönheit, die die Bestie es war nicht die Schönheit, die die Bestie getötet hat, es war Kolonisierung. Gerade altes arabisches Sprichwort erfunden von mir.
Sehr schön, finde ich gut. Das war das letzte Mal, jedenfalls, dass wir es wissen, dass es ein Remake gab, dieser Originalstory, ne?
Genau. Es gab tatsächlich noch ein Remake. Ich glaube, das war aber vor dem 2005er Film. Ein Zeichentrickfilm, ich glaube sogar ein Musical-Zeichentrickfilm, in dem King Kong überlebt. So, den habe ich mir aber nicht angesehen, weil der furchtbar sein soll.
Guck mal, das war jemand wie du einfach, der gesagt hat, jetzt reicht's mir aber mal. Ich will das King Kong überlebt. Ich kriege das nicht zusammen hier, die Kohle. Ich kann ja irgendwie einen Zeichentrickfilm vielleicht realisieren. Und dann guckst du ihn dir nicht an. Okay, also ich glaube, die Hausaufgabe für dich ist klar. Du guckst den Film, ich gucke den Originalfilm einmal. Und dann können wir es auch mal austauschen. Also es gab ja noch eine Menge anderer Filme, ne? Das waren jetzt ja nur die Remakes, auf die du dich jetzt konzentriert hast.
Also im selben Jahr wie das Original kam auch der Sohn von Kong heraus. Wir haben ja ein bisschen uns amüsiert, dass am Ende vielleicht der 70er-Jahre-Film vielleicht irgendwie doch pro Ölfirma ist. Mhm. Also Sohn von Kong ist wirklich einer der prokapitalistischsten Filme, die ich gesehen habe. Es beginnt in New York. Carl Denham, der Regisseur, wird von allen verklagt. Er hat King Kong dorthin gebracht und er hat ganz viel kaputt gemacht. Er hat auch Leute getötet. So und
Schmerzensgeld.
Und auch der Captain Engelhorn kontaktiert ihn und sie brechen dann auf, um einfach mal wegzukommen, um nicht mehr verklagt zu werden. Das ist eigentlich ihre Hauptmotivation. Und treffen dann irgendwie in einem kleinen Hafen, treffen sie dann so eine kleine Zirkusschau, wo sie dann auch eine neue Schönheit aufgabeln. Also da gibt es auch eine Szene, wo ich mir echt dachte, okay, Helene, so heißt sie, ihr Vater ist gerade gestorben. Der Zirkus, mit dem sie war, ist gerade abgebrannt. Oh, okay. Und Carl Denham geht irgendwie zu ihr und er ist erst so, ja, ich finde, irgendwie, du hast ja schon Talent und so. Also man darf keine Gelegenheit auslassen, um Leute zu rekrutieren. So. Egal, ob sie trauern oder nicht, wer weiß.
Und sie sagt, ja, ich komme mit. Oder wie stelle ich mir das vor?
Nein, irgendwie dann will er sie doch irgendwie nicht dabei haben.
Ach so.
So, weil Frauen auf Schiffen bringen Unglück. So, das ist auch irgendwie ein wiederkehrendes Plottelement, der Film aus den 1933ern. Okay. Also sagen die Charaktere. Sie kommt als blinder Passagier dann trotzdem aufs Boot natürlich. Sie gabeln noch den zwielichtigen Captain Hellstrom auf, der damals die Karte, die zu Skull Island geführt hat, verkauft hat. Und er erzählt, dass es dort noch einen Schatz geben soll. Und Carl Denham und Captain Engelhorn haben absolut nichts aus dem letzten Film gelernt und sind so, ja, komm, wir gehen mal schnell wieder hin zu der Insel mit den Dinosauriern.
Du meinst die, wo wir fast gestorben wären?
Genau.
Ja.
So, und lass uns nochmal versuchen, dort reich zu werden. So. Mhm. Und das Schlimme ist, dann schaffen sie es am Ende auch noch.
Jetzt habe ich generell Fragen.
Ja.
Sind das die gleichen Schauspieler?
Regisseur
und so auch?
Ich glaube, Regisseur ist es nicht der gleiche, aber es sind die gleichen Schauspieler.
Also doch gleiches Filmstudio und so? Oder ging es da schon los, dass sich alle irgendwie bedient haben? Ach, wir machen auch was mit Affen. Und hier holen noch einen Schauspieler.
Also fairerweise, die Leute haben schon lange vor was mit Affen gemacht.
Ja, okay.
So, ich glaube, es ist durchaus noch die Special Effects von Willis O'Brien, die aber viel, viel weniger sind als noch im ersten Film. Unsere Hauptcharaktere finden absolut nichts Problematisches damit, zu der wir sterben alle Insel zu fahren. Die Crew aber nicht. Und der Matrose Red, also Rot, angeleitet von dem bösen Captain Hellstrom, macht dann eine Meuterei. Und Carl Denham ist sogar so direkt irgendwie so, oh, ist das wie in Russland ein Komitee und so, also ist schon irgendwie so, es ist einer der Filme, die ich schon so, oh nein, wie schlimm wäre es doch, wenn die Arbeiter sich auflehnen gegen die Chefs und so. Und man denkt sich so, ja, die haben vollkommen recht damit. Aber nun ja, so. Dann kommen sie auf die Insel und finden dort Baby Kong. Aber da merkt man halt schon, dass das ein schwächerer Film ist. Wenn King Kong im Originalfilm kommt, zuerst hört man das Gebrüll, dann sieht man, wie einige Bäume umknicken. So, diesen Film klettern sie irgendwo rauf. Dann so, oh ja, das Baby Kong.
Und dann sitzt er dann? Oder?
Ja, er ist gerade im Treibsand gefallen.
Ach so, okay.
Und sie retten ihn.
Mhm.
Genau, dann freuen sie sich ziemlich schnell mit ihm an. Irgendwie, es gibt noch ein paar andere Dinosaurier und andere Monster. Irgendwie, es gibt unter anderem einen großen Bär, gegen den Baby Kong dann kämpfen muss. So, ist auch eine ziemlich gute Sequenz, muss man sagen. Also er verhält sich da sehr wie ein Wrestler, irgendwie so, es ist schon sehr schön anzusehen.
Aber Baby Kong noch Stop-Motion, nehme ich.
Er ist wieder Stop-Motion. Mhm. So, also ich glaube, auch Willis O'Brien ist auch wieder zuständig für die Spezialeffekte und man kann wirklich, Spezialeffekte kann man nicht meckern. Mhm. So, man kann über vieles anderes in diesem Film meckern. es gibt einen Schatz auf dieser Insel, weswegen sie noch mal da sind. Mhm. Den finden sie auch. Und dann gibt es ein Erdbeben und die ganze Insel geht unter, weil der Film irgendwie fertig sein muss. Und Baby Kong rettet noch Carl Denham, den Regisseur. Sie gehen unter. Baby Kong hält Carl Denham über das Wasser, damit er nicht ertrinkt. Und er wird im letzten Moment gerettet. So, und sie sind reich. Die wichtigen Botschaften dieses Films ist, Kolonialismus ist voll in Ordnung, wenn man dadurch reich wird.
Genau, wenn da ein Schatz liegt, Kunstraub oder was auch immer sich da, was war das, Gold oder?
Diamanten,
toll,
super. Ja, und irgendwie, wenn sich Arbeiter aufleben, das ist schlecht, ist auch eine der wichtigen Botschaften. Man merkt schon, dass es ein Film aus den 33ern
ist. 1933, also was man ja auch bedenken.
Spannend am Original Kong wiederum ist, dass der unfreiwillig eine Kritik am Kolonialismus ist. Mhm. So. Ich glaube, das war nicht die Intention der FilmemacherInnen, aber es ist schon irgendwie, also Kong lebt da auf seiner Insel und er tut niemand was, wäre es nicht fair gemacht, irgendwie so, irgendwie anscheinend einmal im Jahr kriegt er irgendwie Leute zum Opfer gebracht. Er tötet viel mehr Leute, weil die Filmcrew dorthin kommt, ihn ausnutzen will und dann wieder zurück nach New York bringt. So, also. Mhm. Und das habe ich vorher nicht erwähnt. So, also das zweite Mal, als ich als Kind geweint habe bei dem Film, war, als Kong dann gestorben ist.
Ja.
So, weil man dann schon Mitleid mit ihm hat, weil man schon merkt, irgendwie so, okay, das ist eine, erst war eine Bestie, aber irgendwie ist es halt ein Tier, das halt nicht weiß, was ihm passiert und so. Und man hat dann schon immer Mitleid.
Dieser Film heißt Son of Kong. Und eigentlich kenne ich den Affen eigentlich als King Kong. Es ist das erste Mal, dass es direkt im Titel schon Kong heißt. Und auch später kommt es vor, dass gar nicht mehr King Kong gesagt wird in bestimmten Filmen, die wir uns auch gemeinsam angeguckt haben, sondern nur noch Kong. Was steckt dahinter?
Kong ist sein eigentlicher Name. Hm. King Kong ist nur der Titel, dem die Leute, die Kong ausbeuten, geben. Aus einem japanischen Film, zu dem wir vielleicht noch kommen werden, oder vielleicht auch nicht.
Mhm. Ah, interessant. Ich denke mal, später hat es doch auch wahrscheinlich markenrechtliche Gründe gehabt, oder?
Garantiert. Irgendwie die viel interessantere Frage ist doch eigentlich, wenn da ein King Kong ist und da ein Son Kong ist.
Wo ist Queen Kong?
Mom Kong. Also, ich sag nicht Queen Kong, weil das ist auch einer der Filme, die ich nicht gesehen habe.
Ach, das gibt es.
Es gibt Queen Kong.
Ah, so. Okay.
Aber die Fortsetzung des Remakes King Kong lebt, in dem King Kong stirbt, beantwortet die Frage, wie ich vorhin schon angedeutet habe in der Besprechung des 76er Films. Also eigentlich endet er mit dem Tod von Kong, aber nein, 10 Jahre später lernen wir, dass King Kong noch am Leben ist, in einem künstliche Koma versetzt worden ist und er braucht eine Herztransplantation, bekommt ein künstliches Herz.
Wo holt man das her?
Das haben sie gemacht. Das hat Linda Hamiltons Charakter irgendwie gebaut. So richtiges Sci-Fi-Dings.
Ah ja, okay.
Aber sie können doch nicht operieren, weil er braucht eine Bluttransfusion. Mhm. Gut, dass sie auf einmal irgendwie in Borno einen weiblichen Kong finden.
Wie kann ich mir vorstellen? Genauso wie der männliche, aber mit so einer, einer Schleife im Haar oder.
Nein, mit Brüsten.
Ja, logisch. Die sind ja durchaus ungekleidet. Das vergisst man gerne mal, wenn man jetzt im Podcast so drüber spricht. Okay.
Und ich muss zugeben, ich würde gern irgendwie schon eine Serie oder einen Film darüber gucken, in dem es darum geht, irgendwie um Riesenmonster-Transplantation. Das war mit die spannendste Szene. Also Doktor, der irgendwie Riesenmonster versorgen muss, das ist schon irgendwie eine spannende Prämisse. Schade, dass das nicht der ganze Film ist.
Ja. Das war also King Kong lebt von 86. Ich würde gerne einmal kurz noch zwei andere, die wir noch nicht hatten, ansprechen, die ich in der Liste stehen habe. King Kong vs. Godzilla. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, oder?
Falsch.
Also wer hier Folge 1 gehört hat, Tobi weiß, sehr viele Affen sieht man in diesem Film nicht.
Das ist falsch. Man sieht schon Affen, weil irgendwie der Joke ist natürlich King Kong gegen Godzilla, wie der Film im Deutschen heißt, müsste eigentlich Godzilla gegen Mechagodzilla heißen. Mhm. Aber was wir nicht besprochen haben, die Aliens, die Mechagodzilla gebaut haben, die wie aus dem schwarzen Loch kommen, die könnten auch von Planet der Affen stammen.
Ach so, und deswegen kann man sagen, dann ist das doch eine Art King Kong, weil die Affengesichter haben.
Du hast ja gerade mehr Gedanken gemacht als die deutschen Synchronisatoren aus den 60ern.
Falls es da einen Trailer zu gibt, dann werden wir hier kurz was einspielen.
Wenn die Welt in Gefahr ist,
Godzilla ist wieder auferstanden,
kann sie nur einer retten.
Wir starten den ersten Angriff gegen Godzilla und King Kong soll starten.
Das Duell der Giganten. King Kong gegen Godzilla. Nächsten Sonntag um 16.25 Uhr bei Kabel 1.
Und dann gibt es natürlich noch von 1967 King Kong, Frankensteins Sohn. Oder? Heißt er so?
Ja.
Erzähl doch mal, was hat denn das mit Frankenstein und King Kong zu tun?
Also, Frankensteins Sohn, was man vielleicht wissen sollte, nochmal kurz, es gab einen Frankenstein-Film von Toho, den Machern von Godzilla, in dem es darum geht, dass in Hiroshima wurde das Gehirn von Frankensteins Monster verstrahlt und er wurde riesig. Dann wurde ihm vorgeworfen, dass er Menschen frisst, was aber gar nicht stimmte. Das war ein anderer unterirdischer Dinosaurier, wie es halt so ist.
Ja, man kennt's.
Genau. Und dieser Film, also Frankenstein, der Schrecken mit dem Affengesicht, wo wir natürlich irgendwie auch irgendwie die eine Ähnlichkeit zu King Kong herstellen wollte, der war auf jeden Fall in Deutschland mega erfolgreich, dass sie das von fortan alle, also Godzilla-Filme der 60er und 70er irgendwas mit Frankenstein hießen oder mit King Kong. Die wenigsten Godzilla-Filme hießen ab dann irgendwas mit Godzilla. Genau, aber in King Kong Frankensteins Sohn kommt King Kong vor, aber Frankensteins Sohn nicht. Dafür gibt es aber Mechanikong. Das ist ein verrückter Wissenschaftler, der, jetzt wird es noch verwirrender, Dr. Who, keine Relationship zu Dr. Who.
Okay.
möchte irgendwie ein seltenes Mineral abbauen und dazu hat er einen riesigen Roboter gebaut.
Ja.
Das hat garantiert Sinn gemacht in seiner Welt. Mhm. Aber dieser Roboter wird irgendwie durch die Strahlung, funktioniert das irgendwie nicht. Und stattdessen entführt er nochmal den richtigen King Kong. Und viel Unsinn passiert. Am Ende klettern King Kong und Mechanikong auf dem Tokyo Tower hinauf. Und Mechanikong fällt hinunter und zerbricht. Und Kong schwimmt zurück zu seiner Insel und macht dann nochmal kurz das Schiff des Bösen kaputt, irgendwie damit von Dr. Who.
Ja, natürlich, ja. Also das sind die üblichen Anekdoten aus dem Wissenschaftsbetrieb. Das ist nichts Besonderes. Also gut, wieder ein schöner Filmtipp auf jeden Fall. Wir können mal ganz kurz Pause machen. So, Tobi und ich, wir haben uns ein bisschen Apfelschorle nachgeschenkt und festgestellt, dass meine Auflistung von Kong-Filmen ein bisschen lückenhaft ist. Haben Sie es nochmal gemeinsam bearbeitet? Und ich würde jetzt, weil ich selber nach wie vor verwirrt bin und unsere HörerInnen vielleicht teilweise auch, noch einmal einfach durchgehen, bevor wir zu den neueren Filmen kommen. 1933, King Kong. Gleiches Jahr, unsere Kapitalismus-Huldigung, Son of Kong. 1962, Rückkehr des King Kong.
Das ist der dritte Godzilla-Film. Ich hoffe, das ist jetzt nicht verwirrend für eine. Ursprünglich war dieser Film geplant als King Kong gegen Frankenstein. Mhm. War das Skript. Willis O'Brien wollte, also der Originalanimateur von King Kong, hatte diese Idee von einem riesigen Frankenstein-Monster, das sollte es dann gegen King Kong kämpfen. Und irgendwann bekam Toho, die Macher von Godzilla, dieses Skript und waren dann, aber wir haben ja hier noch irgendwie ein anderes Monster. Genau, deswegen kämpft dort Kong gegen Godzilla.
Weil die da noch das Kostüm im Schrank hängen hatten, oder?
Nee, das ist natürlich ein neues Kostüm.
Oh, okay.
So, und das ist das irgendwie, dieser Film ist der erste Farbauftritt von beiden Monstern. Mhm. Sie fahren auch wieder zur Insel. Der Grund, warum sie diesmal zur Insel fahren, ist, also auch wieder, sie wollen reich werden. Der Film ist eigentlich auch eine Komödie. Mhm. Aber die amerikanische Synchro und auch die deutsche versuchen es teilweise darzustellen, als wäre es ein bierernster Film. Haben dort dann extra nochmal irgendwie amerikanische Wissenschaftler eingeblendet, die dann Kinderbücher über Dinosaurier in die Kamera halten und dann erklären, warum sich Säugetiere und Primaten auch hassen. Irgendwie. Es ist ja bekannt, wenn ich irgendwie so eine Eidechse sehe, dann überfällt mich auch die wilde Wut und ich möchte mit ihr kämpfen. Das kennt doch jeder von uns.
Das kennt man aus dem Alltag und ich hatte das auch in Bio. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das war im Lehrplan.
Genau, und eigentlich wollen sie auch gar nicht Kong, sondern sie wollen eigentlich Bären auf dieser Insel, die als Schlafmittel funktionieren sollen. Mhm. Was natürlich auch sie auch später benutzen, um Kong einzuschläfern. Und man könnte jetzt denken, ein Film, der nicht von Amerikanern gemacht wird, ist weniger rassistisch. Aber nein, sie kommen auf der Insel an und dort sind jede Menge japanische Schauspieler in Brownface.
Ja. Ich erinnere mich. Ja, das hatten wir auch ein bisschen besprochen in unserer ersten Folge.
Es war irgendwie kurz die Idee, Godzilla mit Suitmotion und King Kong mit Stopmotion zu machen. Ah. Und dann hat sich Toho das vorrechnen lassen und sich dann entschieden, dass beide mit Suitmotion gemacht werden, weil es einfach viel zu teuer wäre.
Aber toll, dass die da das erste Mal zusammentrafen. Das waren zwei, klar, das sind irgendwie Monster und die können was kaputt machen, aber die haben doch beide einen ganz anderen Ursprung letztlich, filmisch und kulturell. Und dann treffen die da plötzlich aufeinander. Weiß ich nicht, das ist wie Sesam-Crossover zwischen, ja toll, jetzt muss ich mir spontan
was Batman versus Superman. Es ist wie, also ich möchte ausführen, warum ich finde, also natürlich Batman und Superman gehören beide DC, aber man könnte vielleicht sagen wie Spider-Man und Superman, wo es auch ein Crossover-Comic gibt. Vielleicht irgendwie Hinweis auf eine andere Folge, die vielleicht demnächst mal rauskommen wird. Also, King Kong ist ganz klar der Underdog, weil King Kong ist ein großer Affe.
Ja.
Und Godzilla ist ein Dinosaurier, der radioaktives Feuer speien kann und regenerative Kräfte hat. Und radioaktive Strahlung kann ihn nicht besiegen. So irgendwie, also die Atombombe überlebt. Und King Kong wurde erschossen von einfach irgendwelchen Doppeldeckern. Ja, so, also das ist schon ein Unterschied. Das ist auch allgemein ein Unterschied zwischen den amerikanischen Film und den amerikanischen Monsterfilm und den japanischen Monsterfilm. Die amerikanischen Monsterfilme enden meistens damit, dass das Monster vernichtet wird durch militärische Macht. Mhm. Während die im japanischen Film das selten vorkommt, weil sie auch oft was anderes darstellen. Japan irgendwie ist ja sehr gebeutelt mit verschiedenen Naturkatastrophen. Während King Kong oft wirklich ein Tier repräsentiert, sind die Kaijus aus Japan eher Naturkatastrophen wie Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Tsunamis. Mhm. Genau, und Tsunamis kann man halt nicht mit dem Militär vernichten.
Ja, das stimmt.
Genau.
Aber so ein Crossover findet da dann statt, weil man, warum King Kong war beliebt bei denen, Bei den JapanerInnen, oder?
Wir haben ja mal über Lost Media gesprochen.
Ja.
Also, Definition von Lost Media ist,
wenn etwas auf Tobis Laptop nicht abgespielt werden kann, dann ist es Lost Media.
Ich habe jetzt übrigens einen neuen Computer.
Oh, so, Gott sei Dank.
Ich weiß aber nicht, ob man da auch auf das King Kong Spiel spielen kann. Also es gibt zwei Filme, die in den 1930er in Japan gedreht worden sind, die halt wirklich Lost Media sind. Einer geht, glaube ich, darum, dass ein Theaterstück über King Kong oder irgendwas, also irgendwie ein Schauspieler ist auf jeden Fall im Gorilla-Kostüm. Es passiert irgendwie ein Unsinn und er geht durch die Stadt und die Leute glauben, er sei wirklich ein Gorilla und er wird beinahe abgeschossen. So, es soll eine Komödie sein. Genau, es war einer der frühen japanischen Filme, die von King Kong inspiriert werden. Und dann gibt es noch, oder gab es eher gesagt, King Kong erscheint in Edo. Mhm. Von dem weiß man leider nicht mehr viel. Da gibt es einen Affen, der mordet für eine japanische Adelsfamilie. Und der kann auch riesig werden, weil es ja ein King Kong ist. Mhm. So. Und das ist halt wirklich schade, dass dieser Film wahrscheinlich nicht mehr existiert, weil das wahrscheinlich der erste Kaiju-Film Japans ist. Du hast recht. King Kong hat die JapanerInnen sehr begeistert. So irgendwie, das war ja auch eine der Inspirationen für Godzilla, dessen japanischer Name Gojira ja auch eine Mischung aus, auf Deutsch übersetzt, Gorilla-Wal wäre.
Mhm.
Genau.
Das war also die Rückkehr des King Kong von 62. 67 war King Kong Frankensteins Sohn. Dann 1976 das Remake mit der Ölfirma. 1986, King Kong lebt.
In dem King Kong stirbt. Aber er wird auch noch Vater. Sie finden eine Lady Kong. Er kriegt eine Bluttransfusion und ein neues Herz. Er wacht wieder zum Leben. Und sie sind natürlich sofort horny aufeinander. Mhm. Und auch irgendwie über weite Entfernung können sie sich riechen und ja, das passiert so im Film. Also der Film hat mir gefallen, muss ich zugeben, aber ich habe auch vielleicht so viele von diesen Filmen nacheinander geguckt, irgendwie so, deswegen würde ein normaler Mensch die wahrscheinlich vielleicht nicht so irgendwie unterhaltsam finden wie ich. Genau, die beiden entkommen, werden dann von einem bösen Militärheini gejagt, irgendwie Linda Hamilton und Fake Indiana Jones, er wird wirklich einmal als Indiana Jones bezeichnet. Mhm. Nehmen auch die Verfolgung auf, um sie zu beschützen. Ja, dann viel hin und her. Es gibt dann Liebesszenen zwischen den Affen und Liebesszenen zwischen Linda Hamilton und dem Fake Indiana Jones, so nenne ich ihn jetzt einfach mal.
Da kommen also Menschen und Tiere auf ihre Kosten mit dem Film.
Dann wird Lady Kong gefangen genommen vom Militär-Heini. Und sie benimmt sich auf einmal ganz komisch. Aber es liegt nicht daran, dass sie Kong vermisst, sondern sie ist schwanger. So. Das wird auch wirklich so.
Ist das dieser Filmtrope, dass ihr plötzlich schlecht ist?
Nein, sie isst nichts mehr.
Ja.
Sie schläft nicht mehr. Mhm. Also sie sind im Moment in den amerikanischen Rocky Mountains, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall irgendwo in den amerikanischen Wäldern. Genau, der Militär-Heini ist hinterher und dann auf einmal ganz viele Rednecks sind hinter ihm her. Und einer beschwert sich auch über den Atem vom Kong, was natürlich diese Szene aus den 76ern, wo Dorn so abgepustet nochmal in einem anderen Kontext wird. Der ist auch richtig gemein, aber dann werden diese Rednecks dann auch zerbrochen und gefressen, so wie es sich gehört.
So die. Oha, okay, aber der tatsächlich ein bisschen Humor wie so ein 80er-Jahre-Film. Also mit dem Atem und so, das klingt so, mit Indiana Jones, das klingt so sehr
der 80er. Ja, ja. Also schon ein Film der 80er. Dann geht auch irgendwie das Dings, mit dem man das künstliche Herz steuern kann, geht irgendwie kaputt, weil Kong drauf trampelt. Also er wird so oder so sterben, aber dann opfert er sich nochmal für Lady Kong, um die Militärs richtig zu verprügeln, was auch eine sehr gute Sequenz ist. Und dann stirbt er wirklich. Weil bekanntlicherweise King Kong stirbt im King Kong lebt.
Ja, das könnt ihr euch mal alles merken. Ist klausurrelevant.
Genau, und aber Lady Kong und Baby Kong, wo mir jetzt nochmal erklärt wird, wo der Son of Kong aus dem 1933er Film dann auch herkommt, wir leben. Die Proportionen sind aber ganz komisch. Also King Kong und Lady Kong sind sowieso kleiner als in dem 76er Film. Das wird auch irgendwie nicht erklärt. So. Aber das Baby ist halt auch so richtig klein. Also es hat irgendwie so die Größe vom normalen Gorilla. Und du denkst dir, nee, das kann doch gar nicht hinkommen, weil so ein Tier von so einer Größe, egal. So.
Ja, wer weiß, vielleicht
wächst es dann schneller. Aber ich muss zugeben, also sowohl Son of Kong als auch Rückkehr des King Kongs sind ziemlich verschrien als schlechte Filme, aber ich war bei beiden doch relativ gut unterhalten, muss ich zugeben.
Auch schön. Dann hatten wir 2005 den King Kong von Peter Jackson. Zu Genüge, glaube ich, besprochen, zumindest im Rahmen dieses Podcasts jetzt. Und dann gibt es noch eine neue Ära. Mhm. 2017 kam er heraus. Du hast ihn mir ein paar Jahre später auf deinem obszön großen Fernseher gezeigt. Kong Skull Island.
Genau. Das ist ein Teil des sogenannten Monsterverse, der angefangen hat mit Godzilla von 2014 von Gareth Edwards. Und dieser Film ist ein richtig schöner Throwback zu alten Abenteuerfilmen. Wenig überraschend. Sie müssen eine Expedition auf die Inseln machen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt. Es ist so ein bisschen ein Trope bei.
Ja. aber das war keine Filmcrew.
Nein, das ist also Monarch, irgendwie praktisch das Shield des Monsterverse, die halt ein bisschen die Filme verbinden, die halt auf der Suche von Monstern sind in den 70ern beinahe pleite, weil sie irgendwie keine Monster mehr finden. Ihre letzte Chance ist noch, dass sie Skull Island da finden und sie finden dann natürlich auch ein Monster. Spannend ist natürlich, also sind immer noch die gleichen Stereotypen. Es gibt, also der Direktor von Monster Island nimmt so ein bisschen den Part des Regisseurs an. Also im Plot übernimmt er die gleiche Funktion. Er ist verantwortlich, dass diese Expedition stattfindet. Also sein Anliegen ist nicht reich zu werden, wie in den meisten anderen Filmen, oder einen Film zu machen, sondern er möchte wirklich diese Organisation retten. Der Abenteuercharakter wird gespielt von Loki, Tom Hiddleston. Mhm. So, und der macht dort auch Sachen, aber ich kann mich nicht erinnern, was er dort genau macht. Er war irgendwie nicht so wichtig für den Plot. Und es gab auch eine, nennen wir sie mal, Schönheit, die auch einmal von Kong gerettet wird, aber das ist eher ein irgendwie, okay, er rettet sie, weil sie vorher ein Naht Wasserbüffel gerettet hat. Mhm. So, das ist auch der erste Film, der es schafft, die Eingeborenen nicht rassistisch darzustellen. So, es gibt Eingeborene, so, und die sind dort, die beten Kong auch ein bisschen an. So, aber es ist eher so irgendwie ein Geben und Nehmen und die machen keine Menschenopfer.
Und ich finde die, wenn ich mich recht entsinne, ich fand, die wurden schon vergleichsweise angenehm dargestellt.
Genau.
Also so. Man fand das total gemütlich und urig und denkt so, ach ja, irgendwie. Also da ging das los, bei den anderen Filmen dann auch, fand ich.
Auch irgendwie die Schönheit, nenne ich sie jetzt einfach mal, also ist auch eine Forscherin. Was cool ist an diesem Film, also dass es eben nicht Dinosaurier sind, die auf diesen dort hausen, sondern ganz viele verrückte andere Tiere. So, es fühlt sich so richtig an wie so ein Film aus den 50ern oder 60ern, irgendwie so ein Lost World Film, wo dann jede Menge Monster irgendwie auftauchen. Die Leute werden dann nicht irgendwie vom Tyrannosaurus gefressen, sondern von der Baumspinne, die sie irgendwie aufstürzt. Und es gibt auch einen riesigen.
Auch viel schöner für die Leute. Was viel besonderer Tod.
Man hat auch irgendwie das Gefühl, dass sie immer so ein halb Mensch, halb Pflanze Thema drin haben, was ich auch irgendwie cool finde. Und auch Kong wirkt sehr wie, als würde er Moos haben anstatt Fell.
Ja.
So, das ist ein bisschen meine Interpretation. Dieser Film ist halt auch, also ist echt unterhaltsam. Genau, und Samuel Jackson ist irgendwie der Antagonist, der irgendwie einen Vietnam-Flashback hat und deswegen Kong irgendwie töten will. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Film.
2021 Godzilla vs. Kong.
Da würde ich mich kurz halten, aber die den meinen irgendwie den Godzilla-Folge gehört haben, irgendwie wissen ja meine Lieblingsszene. Godzilla bohrt sich zum Mittelpunkt der Erde mit seinem Strahl und dann brüllen sich Kong und Godzilla gegenseitig an, obwohl sie hunderte, tausende von Kilometern voneinander entfernt sind, aber sie hören sich.
Ja, und das ist auch meine Lieblingsszene. auch, ich finde es großartig und es ist so geschnitten, als wären sie einfach, als wäre der eine einfach in einem anderen Raum. Man guckt so durch die Tür. Prima, wirklich. Und dann 2024 Godzilla X Kong New Empire.
Godzilla ist irgendwie in Ägypten und Kong ist auch in einem Land und sie wiederholen ein bisschen die Szene, wo sie sich anbrüllen, ist aber nicht so episch. Ganz witzig an diesem Film, eigentlich ist das vor allem ein Kong-Film, so, und im Prinzip könnte das auch als Sword-in-Sorcery-Film funktionieren, also à la Conan da Barbar. Also die meiste Zeit des Films ist halt Kong im Mittelpunkt der Erde, wo er seit dem letzten Film jetzt haust. Und findet heraus, dass er doch nicht der Letzte seiner Art ist, sondern dass ein böser Verwandter von ihm seine Artgenossen versklavt hat. Und nicht nur das, sondern auch Shimo, ein Eisdrachen, versklavt. Godzilla während dieses Films macht fast nichts, was wirklich plotrelevant ist, sondern sie geht, verzeiht mir jetzt die Warcraft 3 Terminologie, creepen. Kämpft gegen irgendwelche Monster, um XP zu sammeln. So, es ist wirklich so.
Ja.
Und dann am Ende das Kampf, dann dabei zu sein. Mofa erscheint auch irgendwie, der ist ganz nett. Aber tatsächlich die Szenen, die ohne Dialog sind, wo nur Kong ist, sind eigentlich die stärksten. Man merkt eigentlich schon, eigentlich wollte der Regisseur da eigentlich nur einen Kong-Film drehen, gefühlt.
Ich finde, das wirkt so wie Fanfiction teilweise mit, oh, ich finde hier noch irgendwas, hier gibt es noch mal einen bösen Gegenspieler, der aber andere versklavt und so weiter. Also ich meine, alle diese Geschichten sind erfunden, aber die wirkt mit am erfundensten, fand ich.
Also du fandest den Roboter, der radioaktives Material sammeln sollte und dann umfällt und deswegen muss der richtige Affe, das fandest du okay, das fandest du nicht Fanfiction-y?
Nein, das fand ich alltagstauglich. So, wir haben drüber gesprochen, dass Kong auch in Godzilla-Filmen eine Rolle spielt. Sag mal, ist Kong eigentlich ein Kaiju?
Technisch gesehen ist Kaiju einfach nur irgendwie, heißt einfach nur Monster. Wir müssen schon Dai-Kaiju sagen, das ist also riesenhaftes Monster. So, also ein Monster ist er sowieso. Also auch so, also ein Dracula wäre technisch gesehen auch ein Kaiju. Also ich würde, er ist ein riesiges Monster. Da haben wir ja schon vor ein bisschen drüber gesprochen. Er ist schon ein westliches Monster. Also ein westliches Monster kann normalerweise durch militärische Macht vernichtet werden. So, während eher die typischen japanischen Monster können das nicht. Aber es ist jetzt wirklich eine Definitionsfrage. Also,
wie ist es für dich? Wie beantwortest du die für dich?
Ich würde sagen, ja. Aber ich bin schon so, dass ich, glaube ich, fast alle Riesenmonster irgendwie als Kaiju bezeichne. Und auch nicht als Dai-Kaiju.
Okay. Gibt es etwas, was du noch gerne unterbringen möchtest, wo du sagst, das fehlt irgendwie?
Die rechtliche Situation von King Kong ist ziemlich kompliziert tatsächlich. Man ist nicht ganz sicher, was im Public Domain ist und was nicht. Und irgendwie Universal, die das Remake gemacht haben argumentiert, dass King Kong ja im Public Domain ist, so, um das machen zu können. Aber als dann Donkey Kong rauskam, das Original-Videospiel, haben sie versucht, Nintendo zu verklagen. Und das war den Richtern irgendwann zu doof, weil sie sagen, okay, ihr könnt nicht argumentieren, dass er im Public Domain ist und dann wiederum nicht dann und dann die anderen verklagen und so. Also, und irgendwie der Anwalt von Nintendo zu der Zeit hieß Kirby mit Nachnamen und so wurde dann halt auch Kirby danach benannt.
Ah ja, das hat, genau, zum Dank, weil er, weil Donkey Kong so bestehen durfte. Also man kennt diesen, ich glaube, du magst ihn auch.
Ja.
Den großen Affencharakter, aus der ersten Arcade-Adaption, in der dann tatsächlich Mario noch als Jumpman aufgetaucht ist.
Ja.
Und der
also auch schön ist natürlich das Ende von Donkey vom Game Boy Donkey Kong, wo Donkey Kong am Ende auch irgendwie in ganz viele Riesenpilze fällt und gewaltig wird und versucht, Mario zu zerquetschen.
Ich habe das Gefühl, dass es Donkey Kong ist mindestens auch noch eine Folge
ja,
wert.
Ich glaube, ja.
Definitiv. Mich würde noch interessieren, jetzt zum Abschluss, welcher Kong dir persönlich am besten gefällt und warum?
Also meinst du jetzt die Filme oder die Monster?
Ich meine den Film. Welcher Film gefällt dir am besten?
Also ich finde, der Film von 1933 ist definitiv der kompetenteste Film. Und also den habe ich meinem Neffen vor einem Jahr oder so gezeigt. Und der hat ihm auch gefallen. Also das ist ein Film, der so alt ist, auch noch bei der jungen Generation ankommt, zeigt doch, dass er halt Bestand hat.
Mhm.
Genau. Dann irgendwie würde ich sagen, Nummer 2 ist jetzt Kong Skull Island, gefolgt von dem Peter Jackson Remake.
Vielen Dank, dass du wieder dabei warst und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dich bald wieder begrüßen dürften hier bei Abgenerdet.
Es würde mich auch freuen, wieder hier zu sein. Und vielleicht bin ich dann ja noch haariger und vielleicht sogar größer.
Wir werden das im Auge behalten. Vorher-Nachher-Bilder findet ihr auf Instagram. Dort findet ihr uns unter Abgenerdet. Und neue Folgen jeden ersten Freitag im Monat. Ich freue mich auf den nächsten Monat. Nochmals lieben Dank, Tobi. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.